Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Finimais-Gründer. Max Rofager hat mit seinem Startup aus London eine beeindruckende Investment-Community aufgebaut. Mehr als 1 Million Menschen haben den Newsletter abonniert und diskutieren in Gruppen über Anlagetipps. Das Ziel von Finimais ist es, die wirtschaftlichen Zusammenhänge und Börsentrends möglichst einfach zu erklären. Finimais bedient damit die Generation von jungen Tradern, die gerade überall auf der Welt Schlagzeilen macht, zum Beispiel weil sie den Kurs der GameStop-Aktie in die Höhe getrieben hat. Mit welchen Tricks es ihm gelungen ist, eine globale Finanzcommunity aufzubauen und was er von der neuen Anlegergeneration eigentlich hält, darüber sprechen wir jetzt im Podcast. Hallo Max.
Hallo, morgen.
Max, vor 4 Jahren hast du die Investment-Community Finimais gegründet. Auch damals gab es ja irgendwie schon unzählige Foren, wo sich Leute zu Finanzthemen ausgetauscht haben. Warum hattest du damals das Gefühl, dass es trotzdem Bedarf für eine weitere Idee, für eine weitere Community gibt?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, das war so eine Mischung aus eigentlich zwei Komponenten. Auf der einen Seite war das eine sehr, sehr persönliche Erfahrung, ein persönliches Erlebnis, was mich dazu gebracht hat. Und auf der anderen Seite, wozu ich gleich ein, zwei Worte sagen kann, und auf der anderen Seite war so ein bisschen die Marktlandschaft so, okay, entweder du bist ein Hardcore-Daytrader oder du bist irgendwie in so einem Get-Rich-Quick-Scheme, wovon es ja jetzt auch immer noch super viele gibt. Aber es gab irgendwie kein Forum oder auch keine Plattform für, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Leute, die den Tag nicht damit verbringen, zu investieren, die aber trotzdem eine etwas aktivere Rolle einnehmen möchten. Und so, das war eigentlich so der Startpunkt dafür. Ja. Insofern, glaube ich, gab es da durchaus eine Lücke. Und die haben wir jetzt versucht oder versuchen wir nach wie vor zu füllen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Euer Kernprodukt, mit dem ihr eingestiegen seid, ist ein Newsletter. Vielleicht kannst du für die Leute, die es nicht kennen, mal kurz beschreiben, wie ist der aufgebaut, wie funktioniert das und warum seid ihr mit diesem Produkt auch eingestiegen?
Ja, also im Prinzip, wir sind ganz ursprünglich, habe ich eine WordPress-Website gebaut habe da täglich Content gepostet. Und im Prinzip war so die Grundidee war, okay, wie schaffen wir es, Leute dazu zu kriegen, sich täglich zu informieren, was in den Finanzmärkten gerade passiert. Und ich habe das selber bei mir gemerkt. Ich hab mal versucht, irgendwie 3 Monate so Financial Times zu lesen und habe halt einfach gemerkt, so, ich kriege das nicht hin, das ist zu viel Zeit. Und selbst wenn ich das lese, verstehe ich es oftmals nicht. Und selbst wenn ich es verstehe, frage ich mich dann oftmals so, okay, so what? und das war genauso der Hintergrund, wie wir dann unser Content strukturiert haben. Wir haben gesagt, ey, in 3 Minuten jeden Tag erklären, was passiert in der Finanzwelt und immer 3 Fragen zu beantworten. Und das Ganze ist auf Englisch. Ja? 3 Fragen, what's going on here? What does this mean? And most importantly, why should I care? Ja, dieses why should I care ist auch im Kern von unserer Marke. Wir verkaufen Insights. Wir verkaufen keine Breaking News, keine Summaries, sondern wir verkaufen wirklich Insights an unsere Nutzer.
Kannst du das vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen?
Was ja, das jetzt gerne. Und zwar, ich erinnere mich immer noch dran, ich habe immer irgendwelche Artikel gelesen, so Federal Reserve Bank is raising interest rates. Ja, und dann sitzt du halt als Deutscher da und liest das. Und wie gesagt, wenn du das verstehst, was ja schon mal sozusagen die erste Hürde ist, dann stellst du dir trotzdem immer noch so ein bisschen die Frage, okay, wie tangiert mich das jetzt? Und bei Finema ist es dann so diese Antwort auf Why should I care ist immer, wie betrifft dich das persönlich, wenn die Interest Rates in Amerika hoch oder runter gehen? Wie betrifft das vielleicht deine Hypothek? Wie beeinflusst das vielleicht deine Investments? Und wir versuchen das immer so auf dich, auf die Einzelperson wieder zurückzuführen. Oder zum Beispiel, was, wenn in Amerika mal die Aktien hoch oder runter gehen, ja, und dann ist ja immer so die, das hören wir auch oftmals von Nutzern, so, ja, ihr redet so viel über Amerika, aber ich sitze irgendwie in England. Da gibt es ja diesen klassischen Spruch, wenn Amerika niest, kriegt die Welt eine Erkältung. Und die all diese Zusammenhänge versuchen wir halt zu erklären. Und ich glaube, wenn du zu einer normalen Finanzpublikation gehst, die nehmen an, dass du das alles weißt. Und die Realität ist, die meisten Leute wissen das nicht. Und deswegen machen wir einfach all diese Zusammenhänge explizit. So, und im Prinzip hat sich dann so diese Struktur ergeben, die war von Tag 1 an, diese drei Fragen in 3 Minuten und dann war es 2 most important stories of the day. Das haben wir auf eine WordPress-Page gepackt da habe ich halt relativ schnell so realisiert, das guckt sich kein Mensch an. Ja, da also, irgendwie so der Traffic war irgendwie so gefühlt null. Dann habe ich einfach alle meine Kontakte aus meinem so virtuellen Kontaktbuch angeschrieben, habe gesagt, hey, ich habe hier so eine Website, schaut euch doch mal die Website an. Und habe dann irgendwann gemerkt, so okay, die Leute öffnen die E-Mail, gehen aber nicht auf die Website. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, lass einfach den gesamten Content von der Website nehmen, den packen wir jetzt in die E-Mail rein. Und das war dann so die Geburtsstunde von unserem Newsletter. Also es war jetzt nie so, dass wir uns hingesetzt haben und ich gesagt habe, hey, ich möchte einen Newsletter starten, sondern es war eher so ein Produkt, okay, follow demand. Und ich glaube, das macht auch alles komplett Sinn, weil Newsletter ist ein super intimes Produkt. Ja? Jeder Mensch öffnet wahrscheinlich sogar als allererstes am Morgen seinen E-Mail-Client und zack, also da sieht er morgens früh Finemize. Ja? Brauchst keine App, brauchst dich nicht irgendwo nochmal anmelden, sondern wir sind in deiner sehr, sehr intimen Inbox drin und dadurch hast du super wenig Friction und dadurch schaffst du es halt, einen eigenen Kanal aufzubauen. Und das ist auch nochmal super wichtig und das ist ja auch super interessant, wie man das jetzt sieht, so die Resurgence oder Renaissance des Newsletters, ja. Twitter hat jetzt auch gerade letzte Woche, glaube ich, nochmal so ein Newsletter-Company gekauft, gefühlt irgendwie jede Firma hat einen Newsletter. Und das Schöne dabei ist, du besitzt diesen Kommunikationskanal mit dem Endnutzer. Ja, es gab ja diese so Media 1.0, Online Media 1.0, Mike.com und wie sie alle hießen, die dann am Ende alle bust gegangen sind, weil, ganz konkret im Beispiel von Mike.com, waren sie super abhängig von diesem Facebook-Algorithmus für ihre Videos. Da haben sie ihren größten Umsatz mitgemacht. Dann hat irgendwann Facebook entschieden, sie ändern den Algorithmus und bumm, war alles weg. Und das kann ja mit E-Mail nicht passieren.
Du bist ja am Anfang, um dieses Produkt bekannter zu machen, bist du an Unis gegangen zum Beispiel. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie dieser Weg vom Anfang von ich schreibe meine Freunde hier irgendwie in meinem Adressbuch an, hin zu dieser großen Community, die ihr mittlerweile habt, gelaufen ist.
Ja, ich glaube, es gab so mehrere Phasen. Die erste Phase war, ich sage jetzt mal so, die ersten 5.000 Nutzer. Oder ich fange mal klein an, die ersten 1.000 Nutzer, würde ich jetzt mal sagen. Das war echt so, einfach alle angeschrieben, wirklich alle auf LinkedIn angeschrieben, alle E-Mails, ich hatte einfach alle Leute angeschrieben. Das war so ein bisschen, da musste man so ein bisschen so diese Awkwardness da überwinden. Leute, mit die man irgendwie seit 3 Jahren nicht mehr gesprochen hat. Einfach alle angeschrieben, so das war so der erste Schub. Dann haben wir einen Blogpost bekommen von einem Männer-Lifestyle-Magazin aus Amerika. Da war so die Headline, glaube ich, every gentleman should have this email in their inbox. Und das hat uns dann nochmal so ein paar tausend Nutzer gegeben. Dann waren wir so bei overall 5000. Und dann haben wir so ganz viel überall probiert. Wir haben so diese Quora-Strategie.
Was heißt das? Ja,
so ganz viel auf Quora zu posten, irgendwie zu zeigen, dass hier mit Finance kennen wir uns aus. Wenn du noch mehr wissen willst, dann gehst du zu Finamize. Ähnliche Geschichte bei Reddit. Da muss ich sagen, diese Sachen haben jetzt nie so wirklich gut funktioniert, aber das haben wir alles ausprobiert. Und dann haben wir Product Hunt gemacht. Das hat auch nochmal super funktioniert. Da waren wir, glaube ich, so Nummer 1 oder 2 Product of the Day mit unserem Newsletter damals. Das hat auch nochmal einen ganz guten Schub gegeben. Und dann, wie du sagst, waren wir sehr, sehr aktiv und haben wirklich uns an alle Unis eigentlich quer durch Europa so hingestellt und haben uns meistens eigentlich so an den Eingang der Uni-Bibliothek oder von dem Career Center gestellt und haben gesagt, hey, wenn du einen Job haben willst, dann sollst du dich hier bei dieser E-Mail anmelden. Das ist kostenlos, dauert nur 3 Minuten am Tag. Und das war ein ziemlich smoother Pitch eigentlich immer. Und da haben die meisten Studenten sich dort angemeldet. Und das Schöne dabei war, unser Produkt ist ja nicht an sich nicht für Studenten, aber diese Studenten sind mit uns groß geworden. Das heißt, die haben jetzt oftmals Jobs in Finance, Beratung, Anwalt oder wie auch immer, Tech, und empfehlen uns dann quasi ihrem Netzwerk jetzt weiter. Also das war nochmal ein Riesenschub. Das haben wir auch über mehrere Jahre hinweg gemacht. Und das haben wir dann so skaliert, indem wir dann Leute rekrutiert hatten. Wir haben ein relativ aktives Campus Ambassador Programm. Das ging von Stanford bis hin zu Harvard bis hin nach Singapur. Und dann haben im Prinzip Studenten sich für uns an diesen Eingang gestellt und für uns dann die Leute rekrutiert.
Auch umsonst, oder?
Das haben wir so ein bisschen getestet. Ich glaube, wir haben dann mal getestet, so den Leuten Geld zu geben, wie so ein Affiliate, wenn sie Leute anmelden. Aber haben das relativ schnell wieder eingestellt, weil wir gesehen haben, die Leute, die dafür bezahlt werden, die bringen auch schlechte Qualität rein. Und die Leute, die nicht bezahlt werden, die glauben halt an das Produkt und die machen das dann auch kostenlos. Und die machen das dann, weil sie zum Beispiel auf ihren CV rauf tun wollen, dass sie bei einem Startup geholfen haben oder wie auch immer. Aber das war meistens, und es ist ja auch heute noch zu sehen in unserer Community, die besten Leute sind nach wie vor die Leute, die einfach genuinely an unsere Mission glauben.
Es ist ja Wahnsinn, dass irgendwie Leute das quasi für lau machen. Also was war da so der Motivationsschub, dass sie gesagt haben, wir helfen euch da?
Ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir die Leute fragen, ist es immer, wir finden, ihr habt ein geiles Produkt. Wir finden eure Mission. Also unsere Mission ist, we want to empower you to become your own financial advisor. Das resoniert mit diesen Menschen. Und das ist auch nach wie vor so der größte Treiber für uns. Wir haben ja Finamize Meetups überall auf der Welt. Das ist jetzt unabhängig von diesem Ambassador-Programm, aber wo auch wirklich Leute, die anstrengende, zeitaufwendige Jobs haben, trotzdem noch unsere Meetups hosten. Und das ist, wenn wir die Leute fragen, das ist immer, wir glauben ans Produkt, wir glauben an die Mission. Plain and simple. Und viele Leute können das nicht glauben, aber es ist so.
Okay. Wie du schon gerade sagst, ihr seid relativ früh auch eingestiegen und habt euch mit Leuten im echten Leben getroffen. Was war der Gedanke dahinter? Warum braucht es das?
Also wir haben insgesamt haben wir eigentlich so zwei Säulen in unserem Angebot. Auf der einen Seite haben wir unseren Content, den wir alles in-house produzieren. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Community. Und da findet immer ein schönes Wechselspiel statt. Auf der einen Seite sagen wir halt, okay, wir geben dir die Informationen, das wird alles produziert von Ex-Wall Street-Analysten, die wir Vollzeit bei uns eingestellt haben. Aber wo noch ein riesiger Wert ist, ist so dieser soziale Austausch. Ja, also wenn du die Leute fragst, wie triffst du eine Finanzentscheidung oder wie triffst du eine Investmententscheidung, dann sagen 90% der Leute, ich gehe zu den Medien und informiere mich dort und ich gehe zu meinen Freunden und tausche mich dort aus. Und das ist dieser Austausch, den wir versuchen zu fördern. Also so, hey, ich habe jetzt bei Finamize gehört, Sustainable Investing. Okay, Kasper, du bist Teil von der Finamize Community. Du hast mir gesagt, du hast schon mal Sustainable Investing gemacht. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du dieses richtige ETF ausgesucht? Wie hast du den richtigen Broker ausgesucht? Und so dieser Erfahrungsaustausch ist dieser große Werttreiber dort. Und das ist so im Prinzip der Kern von dieser Community. Und warum wir das dann auch in Person alles gemacht haben, hat sich wieder so ein bisschen, ähnlich wie mit dem Newsletter, sehr organisch entwickelt. Ja, also im Prinzip, ganz kurz, was passiert ist, ist, wir haben irgendwann mal gesagt, hey, lass mal unsere Nutzer treffen. Haben dann gesagt, hey, wir treffen uns in so einem Pub in East London. Und dann kamen halt wirklich 50 Leute und so das ganze Pub war voll mit Finemals-Nutzern. Und das hat uns halt komplett überrascht. Und dann haben wir gesagt, hey, irgendwas ist da, lass das nochmal machen. Haben wir das wiederholt. Dann kamen irgendwie 100 Leute, 200 Leute, 300 Leute, 400 Leute. Und das haben wir dann irgendwie auf unserer Social-Media-Plattform, in unserem Newsletter haben wir das beworben, haben gesagt, ey, das war so cool, das findet jetzt nächsten Monat nochmal statt, wie auch immer. Und dann haben uns Leute angeschrieben, so aus Los Angeles und aus New York und aus Sydney, und haben gesagt, ey, wann kommt ihr nach Sydney, wann kommt ihr nach L.A.? Und dann haben wir gesagt, das wäre super, wenn wir das jetzt machen könnten, hier mal so quer durch die Welt fliegen und überall so Meetups hosten, wäre ein geiler Lifestyle. Können wir uns leider jetzt irgendwie nicht leisten. Aber als dann immer mehr und mehr von diesen Anfragen reinkam, haben wir gesagt, sag mal, warum machst du das nicht einfach für uns? Ja, also hier ist der Playbook, den wir uns für uns entwickelt haben. Und warum machst du nicht in L.A. und du nicht in Sydney und du nicht in Hongkong? Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann mittlerweile haben wir jeden einzelnen Wochentag ein Meetup irgendwo auf der Welt, was stattfindet, was gehostet wird von unseren Voluntary Community Hosts. Und das hat dann halt wirklich so eine Eigendynamik angenommen. Ja, also wir haben irgendwie angefangen, ich glaube, 2018 hatten wir irgendwie 1500 oder 2000 Leute, die sich getroffen haben durch diese Meetups. Dann 2019 hatten wir 10.000 Leute, die sich getroffen haben. Letztes Jahr hatten wir 30.000 Leute, die sich getroffen haben. Dieses Jahr werden sich wahrscheinlich 60.000 Leute treffen. Und wir sind dann, wenn man sich so anguckt, so by attendance size, einer der größten Financial Gatherings der Welt geworden.
Um was geht's dann bei diesen Zusammentreffen genau? Gibt's da immer ein Oberthema, über das dann die Leute diskutieren, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das haben wir in der Vergangenheit haben wir das sehr bottoms up alles gelassen. Da haben wir gesagt, zum Beispiel, wir haben eine sehr, sehr aktive Community auch in Indien. Ja, und die Reality ist, wir wissen nicht, was in Indien jetzt die heißen Finance Topics sind, sondern das wissen ja die Leute, die vor Ort sind. Und dann sagen wir, hey, ihr könnt entscheiden, was sind die Themen, die Leute vor Ort interessieren. Wir geben euch, wie gesagt, das Playbook. Wir helfen euch auch so, Attendees dahin zu bringen durch unseren Reach. Aber am Ende des Tages müsst ihr entscheiden, was interessant ist. Und das war auch immer ganz interessant zu sehen, so diesen Bottom-up-Approach, was sind die heißen Themen in den verschiedenen Regionen. Dann kam Covid und dann war es auf einmal eigentlich egal, wo du bist, weil das war jetzt eh nicht mehr physisch und jetzt ist ja alles eh virtuell. Und jetzt sind wir gerade dabei, das ein bisschen umzustrukturieren und zu sagen, wir gehen nicht mehr auf Geography, sondern wir gehen jetzt auf Topics. Das heißt, Kasper, der ist der Experte um Tech-Stocks. Ist egal, ob der jetzt in L.A. sitzt oder in Sydney, abgesehen ist ein bisschen von der Zeitzone. Und wir strukturieren das ganze Konstrukt jetzt wesentlich mehr um Themenblöcke. Und wir definieren auch wesentlich stärker jetzt, so das sind die Themenblöcke, die wir besprechen wollen, damit das sozusagen alles auch eine kohärente Story ist.
Und ihr werdet das jetzt, wenn Treffen wieder möglich sind, auch nicht ändern? Oder wollt ihr so eine Hybridstrategie anpeilen?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, wahrscheinlich am Ende des Tages schon. Das wird sich auch stark davon abhängig machen, wie so diese ganze Bürokultur sich entwickelt, glaube ich. Ob die Leute wieder zurück ins Büro gehen, weil oftmals gehen Leute dann nach dem Büro zu diesen Meetups. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir so große Meetups in Person machen und kleinere Meetups dann virtuell. Einer der zwei Gründe, warum Leute zu diesen Meetups kommen, ist, dass sie mit anderen Finemizern netzwerken möchten und sich austauschen möchten und so weiter. Und das ist halt in einem virtuellen Setup super schwierig. Und da werden wir auf jeden Fall versuchen, das in so einer In-Person-Meetup-Struktur weiterhin zu fördern. Mhm.
Ihr werbt jetzt immer damit, dass die Community bei mehr als 1 Million Menschen ist. Wie definiert ihr das? Sind das quasi 1 Million Newsletter-Subscriber oder wie ist das genau definiert?
Genau, also wir definieren das als einen aktiven Nutzer ist jemand, der sich registriert hat bei uns, der nach wie vor aktiv mit uns interagiert. Das heißt, über unseren Newsletter, über unsere App oder auch vielleicht über unsere Meetups interagiert und quasi aktiv unseren Content oder unsere Meetups teilnimmt bzw. konsumiert. Hm.
Ihr habt ja mehrere Einnahmestreams sozusagen. Einmal über die Premium-Funktion, dann stellt ihr eure Inhalte auch anderen Partnern zur Verfügung. Vielleicht kannst du das nochmal im Detail so ein bisschen erklären, was die Gedanken dahinter sind.
Wenn man so ein Community-Play macht, das ist dann immer die große Frage, so wie monetarisiert man das effizient? Ja, und ich glaube, es gibt halt Beispiele aus Amerika, wenn man sich jetzt wie so ein Product Hunt zum Beispiel anschaut, die haben eine super Community gebaut, haben aber letztendlich es nicht geschafft, das richtig zu monetarisieren. Und das war für uns halt wirklich immer so top of mind, dass wir nicht diesen Path runtergehen wollten, wo wir was Schönes gebaut haben, was aber am Ende des Tages kein richtiges Business ist. Und insofern haben wir uns da ein relativ diverses Businessmodell aufgebaut. Ich glaube, im Kern von unserem Businessmodell ist unsere Premium Subscriptions.
Wie teuer ist das?
Das kostet, ich weiß gar nicht in Deutschland, was der Preis ist, aber das konvertiert dann automatisch von 60 Pfund im Jahr, was auch immer dann der Konvertierungskurs ist. Hm. In Amerika wären das knapp $80 im Jahr.
Und dafür ist man dann in dieser Community, kann sich austauschen, kann auf eure App zugreifen und so weiter.
Genau, also wir haben eigentlich ein Freemium-Produkt. Ja, also wir haben das kostenlose Produkt ist der Newsletter. Den monetarisieren wir über Werbung, über Native Advertising. Und unsere Meetups sind größtenteils auch kostenlos. Und dann haben wir quasi für unsere, ich sage jetzt mal so Power-Nutzer, haben wir unser Subscription-Produkt. Und da kriegst du, wenn du die Premium-Subscription kaufst, kriegst du Zugang zu unserem gesamten Content, sowohl in Text als auch in Audio. Kriegst auch sehr, sehr interessante so Analyst Insights, wie wir sie nennen, wo unsere Analysten sich angucken, was sind gerade interessante Investment Opportunities. Und du kriegst aber auch Zugang zu Premium Meetups, also die da kannst du nur hingehen, wenn du auch ein Premium Member bist. Dann, wie gesagt, auf der kostenlosen Seite Native Ad Placements, da arbeiten wir eigentlich querbeet mit von Consumer Produkten wie Hugo Boss bis hin zu Startups aus der Finanzwelt bis hin zu Square, Klarna, Charles Schwab, also etablierteren Finanzplayern, die quasi uns dafür bezahlen, dass sie Zugang zu unserer Community kriegen und auch ihre Story dort erzählen können. Und dann der dritte Umsatzkanal, ist der neueste für uns, ist, dass wir quasi eine API gebaut haben und einen kleineren Teil von unserer Content Library über eine Lizenz an Premier-Investment-Plattformen verkaufen, die das dann in ihr Consumer-Facing-Produkt direkt integrieren können und in der Regel das dann nutzen, um ihre Nutzer zu aktivieren, einen Daily-Engagement-Trigger zu haben, um quasi dort so dieses Engagement hochzutreiben.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und einen Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum dritten Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben viel Programm auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Euch ist ja quasi wichtig, dass ihr unabhängig seid, weil du hast ja am Anfang, glaube ich, als du es gegründet hast, auch gesagt, so viele der Blogs, die es da draußen gibt, sind halt eben nicht unabhängig. Mhm. Wie geht ihr da sicher gerade in dem Umgang mit Werbung, dass es weiterhin quasi unabhängig rüberkommt für die Nutzer auch.
Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben da schon, also erstens mal sind die Teams komplett getrennt, was natürlich hilft. Und dann haben wir halt ganz klare Advertising-Guidelines definiert für uns. Was machen wir nicht, was bewerben wir nicht. Und klar, du hast immer wieder, wir hatten jetzt gerade ein Beispiel, wo wir negativ, also nicht wir, sondern einer unserer Analysten hat so ein Opinion Piece geschrieben, dass sich negativ gegenüber Krypto geäußert hat. Und da kam ein Werbepartner zu uns und hat gesagt, ey, wir sind in 3 Tagen bei euch, werden wir beworben. Warum schreibt ihr was Negatives über Krypto? Und dann haben wir gesagt, sorry, wenn ihr wollt, dass wir was schreiben, was euch irgendwie den Honig um den Mund schlägt, dann seid ihr falsch bei uns. Ja, also wir schreiben das, was wir für richtig halten, was unsere Analysten für richtig halten. Und das ist dann auch, warum es eine genuine Community ist. Im Gegenteil, nutzt doch jetzt lieber die Chance, um eure Sichtweise, um euren Engel zu präsentieren. Und dann haben die das auch am Ende auch so eingesehen und auch so gemacht. Und solche Unterhaltungen haben wir dann durchaus. Aber da sind wir sehr, 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 sehr strikt. Also weil sobald du da einfach mal einmal die Tür öffnest, kommt dir wahrscheinlich das Wasser bis zu den Augen hoch. dann next thing you know, you lost your consumer trust. Das haben wir jetzt bei Robinhood gesehen, wie schnell das gehen kann. Mhm. Also da sind wir sehr, sehr strikt und dann nehmen wir auch einen sehr, sehr so long-term View.
Wie viel Umsatz macht ihr im Jahr ungefähr?
Das kommunizieren wir leider nicht, aber wir haben relativ starkes Wachstum, vor allem letztes Jahr noch gesehen, trotz Covid, wo wir mehr als 5x unseren Umsatz gewachsen haben. Aber die konkreten Zahlen sind nichts, wo wir jetzt öffentlich drüber reden.
Okay, aber siebenstelliger Umsatz, oder?
Wie gesagt, also wir kommunizieren nicht darüber. Wir sind ein sehr, sehr leanes Team. Wir sind jetzt irgendwie so 30 Leute und wir sind self-sufficient. Ja, also wir brauchen kein externes Geld, um die Lichter anzulassen. Dann kann man sich ja so ein bisschen selber back of the envelope überlegen, was man dafür braucht.
Okay. Wenn du jetzt mal so 18 Monate nach vorne guckst, was sind die nächsten großen Wachstumsschritte? Weil dieses ganze Thema hat ja ein unglaubliches Momentum im Moment. Jeder will irgendwie an den Aktienmarkt. Ist ja potenziell auch eure Zielgruppe, Leute, die quasi jetzt nicht die FT auswendig lernen wollen, sondern Leute, die vielleicht ein bisschen was traden wollen. Genau. Wie geht es da weiter? Was sind eure konkreten Ziele und Pläne?
Sehr, sehr, wie man in Englisch sagt, topical question. Weil wir haben jetzt uns sehr, 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 sehr stark nochmal so mit unseren Nutzern ausgetauscht und um zu verstehen, so wie benutzen sie uns als Teil von ihrer Investment Journey. Und das war ganz interessant zu sehen. Es gibt eigentlich 3 Phasen in der Investment Journey von unseren Nutzern. Und die sehen meistens ziemlich ähnlich aus. Die erste Phase ist Discovery. Also ich finde eine neue Investment-Idee, ich höre über eine interessante Firma, ich höre über einen interessanten Trend. Zweite Phase ist Research und Analysis. Das heißt, ich möchte mir ein bisschen mehr so die Zahlen angucken, ich möchte mir auch vielleicht mal anhören, was andere Leute dazu sagen. Und dann ist die dritte Phase ist Execution. Also wirklich, wo man dann das Investment tätigt. Und da sind wir jetzt gerade dabei zu gucken, wo können wir den meisten Mehrwert noch bieten. Also wir kriegen in der Tat für jede der 3 Phasen sehr, sehr starke Nachfrage. Also manche Leute wollen, dass wir noch einen Broker ausbauen. Manche Leute wollen, dass wir in diese Research-Geschichte reingehen. Andere Leute wollen, dass wir noch mehr Ideen liefern. Also Discovery ist zurzeit so dass der Hauptgrund, warum Leute zu uns kommen. Und da sind wir gerade so am Evaluieren, welcher dieser 3 Phasen können wir am stärksten noch Mehrwert bringen. Da kann ich jetzt noch nicht genau so sagen, für welche wir uns entschieden haben. Aber ich glaube, da gibt es unglaublich viele Opportunities für uns, auch vielleicht nochmal so beyond Content zu denken. Und wirklich so dieses Vertical von Financial Insights komplett einzunehmen. Also wir sind jetzt heute schon einer so der Category Leader in diesem Bereich. In UK sind wir in der Regel second highest grossing Finance App. In den USA meistens so Top 15 highest grossing Finance Apps. Und unsere Ambition ist da, die Nummer 1 zu werden. Und da sind wir halt im Überlegen, so was braucht es an Features, um die Nummer 1 zu werden. Hm. Also dieses Jahr wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr, wo wir nochmal sehr, sehr weit über den Tellerrand hinausschauen.
Ich meine, die Verlockung ist wahrscheinlich groß, wenn man sich die Funding-Runden der letzten 2 Jahre angeguckt hat, in diesen Broker-Bereich vorzustoßen, oder?
Also auf der einen Seite natürlich ja, auf der anderen Seite, ich glaube, the jury is still out, ganz ehrlich, weil at the end of the day, ich glaube, das Problem bei vielen von diesen Execution Plays ist, ob das jetzt bei Robo-Advisern ist, ob das bei Neobanken ist, ob das bei Neobrokern ist, ist der Trend zu Commoditization. Ja, am Ende des Tages ist so, alle haben dann Commission-Free Trading. Okay, was kannst du noch hinzufügen? So, und ich glaube, das ist generell eine Frage, die ich mir stelle in diesem gesamten Markt. Also wo ist da die Unterscheidung wird es dort quasi so ein bisschen Race to the Bottom gehen, wenn man sich anguckt, okay, ich gebe dir das kostenlos, ich gebe dir das kostenlos, ich gebe dir das kostenlos. Und am Ende ist es super schwierig, ein Business draus zu bauen. Zum gewissen Grade, meiner Meinung nach, sieht man das auch bei diesen Neobanken, wo die am Anfang alles kostenlos, kostenlos, kostenlos. Und jetzt versuchen sie, ein Business draus zu bauen. Und jetzt sagen die Nutzer, hey, wieso muss ich denn jetzt Late-Fee zahlen oder wieso muss ich eine ATM-Charge zahlen? Ich glaube, das ist langfristig gesehen eine Herausforderung. Und dann stellt sich für uns die Frage, okay, wenn wir jetzt in diesen Brokermarkt reingehen würden, welchen Mehrwert könnten wir dort bringen? Und die zweite Frage, die sich für uns stellt, ist, jetzt das perfekte Beispiel ist, was gerade in Amerika passiert ist mit Robinhood. Würde oder sozusagen, warum sollte ich als Endnutzer einer Broker-Plattform den Content abnehmen? Also Robinhood ist ja sehr, sehr stark in dieses Content-Game jetzt eingestiegen.
Zum Beispiel mit Podcasten.
Podcast, Newsletter und so weiter. Und dann kannst du mal auf Twitter gucken, also wo die Leute dann mal so sich den Content anschauen. Und dann gibt's halt so ein Educational Piece zu Options Trading. Und dann ist irgendwie im ersten Satz, Options Trading ist gefährlich, aber es ist gar nicht mal so gefährlich. Und das und das und das kannst du machen. Mhm. Oder dann kriegst du Push-Notifications. Ja, hier sind die volatilsten Stocks, die es gerade gibt. Die kannst du dir jetzt hier bei uns direkt traden. So, und da muss man sich ja schon fragen, so welches Incentive haben diese Firmen, mir den Content zu liefern? Am Ende des Tages machen sie ihr Geld nicht über den Content, sie machen ihr Geld über die Trades. Und ich glaube, diese Unabhängigkeit ist einfach super, super wichtig und nicht zu unterschätzen. Und das sind halt so Faktoren, die wir uns da überlegen, um da auf deine Frage nochmal zurückzukommen.
Hm. Das heißt, um das jetzt richtig zu deuten, euer Fokus liegt dann eher auf den beiden anderen Teilen, also auf diesem Discovery-Teil und dem Analysis-Teil.
Wie gesagt, wir haben uns da noch nicht festgelegt, aber das ist definitiv der Teil, wo, glaube ich, auch der Markt noch wesentlich mehr hergibt. Ja, also ich glaube schon so, unsere These ist, okay, es gab jetzt super, super viel Investments und Startups in diesem Execution Piece auf der gesamten Welt, nicht nur in Deutschland oder in England oder wo auch immer. Und jetzt gibt es auch immer mehr in diesem ganzen Bereich Discovery Analysis. In den USA gibt es jetzt Adam Finance, die gehen halt ganz stark so in diesem Analysis-Piece rein und wollen sie das Bloomberg-Terminal ersetzen. Und ich glaube, das ist eher noch so the untapped part of the market, was für uns interessant ist. Aber wie gesagt, wir sind da sehr, sehr offen und das, was unsere Nutzer als hilfreich einschätzen, das machen wir dann auch.
Lass uns jetzt in den letzten 10 Minuten nochmal ein bisschen über so eine verrückte Geschichte der vergangenen Tage sprechen, die ja wahrscheinlich eure Community auch stark umgetrieben hat, nämlich die sozusagen GameStop-Aktien und die Rallye. Es wurde losgetreten von so einer Reddit-Gruppe, Wall Street Bets heißt sie, wo sich Anleger verabredet hatten, quasi diese Aktie in die Höhe zu treiben, den Kurs, um quasi so ein Zeichen gegen Shortseller zu setzen. Das ist so, verkürzt die Geschichte ein bisschen, der Kampf der Kleinanleger gegen die große Wall Street. So, das, ja, so kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Wie wurde dieser Fall in eurer Community wahrgenommen und diskutiert?
Ja, ich finde es super spannende paar Tage. Wenn ich mir das so angucke, es gab irgendwie so bisher in der Geschichte von Finemice 3 so Triggerpoints, wo sehr starkes Interesse an den Finanzmärkten geweckt wurde. Auf der einen Seite 2018 der ganze Bitcoin-Hype. Das war dann sehr krypto-fokussiert, aber ich glaube, dann hat sozusagen, was passiert ist, Leute, die sich mit Krypto auseinandergesetzt haben, haben sich dann auch quasi ihren Horizont erweitert zu den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Finanzmärkten. Dann, als der erste Lockdown kam, dieses ganze Daytrading-Phänomenon, das hat auch nochmal so dieses Interesse gespiked. Und jetzt gerade das, was passiert, das hat auch nochmal so einen riesen Interessenspike verursacht. Und ich glaube, das ist super einfach, dass man so, hier sind ein paar Crazies in so einem Reddit-Forum zu verwerfen. Und ich glaube, man sollte das Ganze relativ offen und auch ernst sich angucken, was da gerade passiert. Und wenn wir jetzt auch zum Beispiel mit unseren Analysten uns intern so angucken, das sind alles Leute, die sind sozusagen the old school of thought Finanzmärkte, ja, für die haben vorher bei Goldman und bei Fidelity und was auch immer. Und die sagen es auch, wenn du in dieses Wall Street Bets reingehst, es gibt Leute, wahrscheinlich 20% der Leute, die geben richtig intelligente Analysen. Und dann so gibt es aber halt 80% der Leute, das ist einfach nur ein Mob, ja. Und ich glaube, man kann die nicht alle über einen Kamm scheren, sondern da gibt es auch wirklich, wirklich smarte Leute, die auch wirklich, wirklich smarte Cases machen. Und ich glaube, was wir gesehen haben, ist erstens mal, wir haben auch Chatgruppen für unsere Premium-Nutzer. Und die sind einfach komplett explodiert. Also so viel Aktivität haben wir noch nie davor gesehen. Da mussten wir echt, weil wir moderieren das auch immer, dass wir gucken, dass das nicht irgendwie auf die falsche Bahn gerät. Das war echt eine Riesenaufgabe. Aber wenn ich mal kurz rauszoome, ich glaube, was bisher für uns immer, ich habe ja gesagt, our mission is to empower people to become their own financial advisor. Was bisher für uns immer die größte Hürde war, die Leute davon zu überzeugen, dass sie nicht ihr Geld auf dem Sparkonto lassen sollten, sondern es auch mal investieren sollten, sich mal trauen sollten, das zu investieren, weil auf deinem Sparkonto verlierst du in reellen Terms Geld wegen Inflation, Interest Rates und was auch immer. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, die Leute haben so diese Furcht vor dem Investieren verloren. Und ich glaube, das hing unter anderem damit auch zusammen, dass sie realisiert haben, diese Wall Street Hedge Fund und Trader und diese ganzen Profis, die sind nicht untouchable. Die machen auch Fehler, die machen nicht immer alles richtig. Und at the end of the day sind es auch nur Menschen. Und wenn du smarte Analysen betreibst und smarte Investmentthesen aufstellst, dann kannst du auch smarte Investments machen. Und das ist nicht ein elitäres Spiel, was nur in der Wall Street stattfindet. Und ich glaube, dieser Mindset-Shift ist was sehr, sehr Positives für die Gesamtgesellschaft. So, und ich glaube.
Glaubst du denn, dass das eine einmalige Aktion war oder dass wir in den nächsten Wochen und Monaten ähnliche Dinge erleben werden?
Ich glaube, dass das der Katalysator dafür ist, dass mehr Leute aktivere Rollen in ihren Investments machen werden. Ich glaube, was bis jetzt immer gepredigt wurde, ist, mach passiv, geht in ETFs rein, geht in Robo-Advisor rein. Und ich glaube, die Leute haben das Bedürfnis dazu, selber eine aktivere Rolle einzunehmen. Und ich glaube, die Herausforderung wird dann zu sein, und da sehen wir auch als Finemize unsere Rolle, den Leuten dann, wenn sie diese aktivere Rolle einnehmen, ihnen die richtigen Informationen und Analysen zu liefern, damit sie smarte Entscheidungen treffen können und nicht Entscheidungen, die vielleicht auch oftmals bisher noch so als Bets, wie der Name Wall Street Bets auch sagt, Bets geframed werden, sondern richtig als Investmententscheidungen. Und vielleicht der letzte Punkt dazu. Wenn wir so auch mit unseren Nutzern reden, dann sehen wir, es machen viele auch diese Bets, aber dann, wenn du sie fragst, wie viel Geld hast du da reingetan, dann ist es in der Regel sehr, 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 sehr kleine Beträge. Und ich glaube, der nächste Schritt wird sein, ich nenne es mal so, die Emanzipation des Retail-Investors, wird sein, dass sie nicht kleine Beträge, sondern auch mehr Meaningful-Beträge investieren, weil es keine Bets mehr sind, sondern weil es richtige Investments sind mit den richtigen Investment-Thesen. Und ich glaube, das ist für uns auch als Finemize eine riesen Opportunity, den Leuten so diesen Conviction-Play zu geben, um dort eine aktive Rolle einzunehmen. Wir haben jetzt neulich eine Umfrage gemacht und haben gesehen, über 80% von unseren Nutzern investieren. Und wie ich gesagt hatte, für uns war immer diese größte Hürde, Leute dazu zu kriegen, mal diesen ersten Schritt zu machen. Und ich glaube, vor ein paar Jahren war dieser Wert eher noch so bei 60%. Das heißt, 20% Increase innerhalb von irgendwie ein, zwei Jahren. Das ist das, was dieses ganze Phänomen hier gerade katalysiert. Und ich glaube, definitiv, it's here to stay und it's here to stay with more active Investoren versus diesen passiven Investoren beziehungsweise Leuten, die einfach ihr Geld auf dem Sparkonto lassen.
Ich meine, ein anderer Ausgang des Szenarios ist ja, dass jetzt erstmal mehr auf diesen Zug aufspringen und dass sie sich in den nächsten 18 Monaten so die Finger verbrennen, dass sie halt erstmal wieder die Finger auch davon lassen. Ich meine, zum Beispiel bei Wirecard in Deutschland hat man das sehr stark gesehen. Da gab es viele kleine Investoren, die eine starke Überzeugung in diesen Titel hatten, da manchmal auch zu viel prozentual an ihrem Vermögen reingesteckt haben und dann jetzt vielleicht erstmal vorsichtiger sind und zurückschrecken vor Einzelwerten.
Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass zwei Sachen. Das ist genau der Punkt. Erstens, dass wir als Industrie und wir auch als Finemize konkret dafür sorgen müssen, dass Leute diese Entscheidungen auf richtigen Informationen und Analysen treffen. Punkt eins. Punkt zwei, das ist genau dasselbe, ist ja auch mit nicht nur mit Kleinanlegern, sondern auch mit Großanlegern passiert. Die machen ja auch Fehler. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, dass Leute realisieren, selbst große Investoren machen falsche Investments. Und das ist sozusagen deren Dayjob und deren Fulltime-Job. Und das ist part of the game. Und deswegen muss ich auch smart sein, dass ich nicht mein Haus darauf wette, wie es jetzt, es gibt immer diese Extremfälle auch in Wall Street Bets, wo Leute dann irgendwie ihre Mortgage darauf gesetzt haben, dass sie jetzt GameStop kaufen. Ich meine, das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Aber ich glaube, wo man schon den Leuten quasi dabei helfen sollte, ist in diesem Emanzipationsprozess zu sagen, hey, du kannst auch an diesen Finanzmärkten teilnehmen. Es ist nicht ein elitärer Club, der nur für die irgendwie Harvard Graduates von Goldman Sachs vorbehalten ist, sondern du kannst auch teilnehmen. Es wird einen Downside geben, du wirst Geld verlieren, aber du wirst auch Geld gewinnen und die Upside mitnehmen können. Ich glaube, das müssen wir einfach einen komplett anderen Dialog führen. Ja, dass der Kleinanleger ist nicht immer klar. Das ist jetzt sehr sehr so generalisiert gerade, aber der Kleinanleger ist nicht immer der Dummy, der nicht weiß, was er macht. Ich glaube, das ist genau der Punkt in diesem Wall Street Bets. Es gibt sehr, sehr viele Kleinanleger, die sich sehr, sehr schlaue und intelligente Gedanken dazu machen. Und die sollte man auch für ernst nehmen.
Das heißt, ihr werdet jetzt eure nächsten Analysten, werdet ihr in der Wall Street Bets Gruppe rekrutieren, oder?
Who knows? Ja? Aber ich glaube, wir werden jetzt diese Woche zum Beispiel bei uns eine Wall Street Bets Finemized Serie lancieren. Das heißt, du kannst, das ist ja eigentlich auch eine interessante Opportunity für uns, weil einer unserer Markenwerte ist, dass wir sagen, Curation durch Experten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Wall Street Bets reingehe, bis ich da was Gutes gefunden habe, muss ich mich mehr erstmal stundenlang durchscrollen und durchklicken. Und da setzen wir jetzt unsere Analysten drauf, um zu gucken, hey, was wird gerade besprochen? Was macht Sinn? Wo seht ihr große Fragezeichen? Schaut euch das Ganze auch kritisch an. Und so können wir auch nochmal einen Mehrwert für unsere Endnutzer bringen. Und wir versuchen das wirklich, das Ganze zu embracen, aber trotzdem noch eine kritische Sicht auf das Ganze zu haben. Und ich glaube, das ist ein ganz gesunder Umgang mit dem ganzen Thema.
Alles klar. Vielen Dank, Max, für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Vielen Dank. Mach's gut.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.